Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist nicht nur ein hochaktuelles, sondern auch eins, das mutmaßlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die KI und die Tech-Welt prägen wird. Die Rede ist von KI-Agenten und da ganz spezifisch von Claudebot. Claudebot, inzwischen OpenClaw, hat in den letzten Wochen, vielleicht 1,5 Monaten, eine ganze Reihe von Wandlungen durchgemacht, die wir uns heute genauer anschauen werden. Zunächst aber der Fokus darauf, was KI-Agenten eigentlich sind. Denn tatsächlich handelt es sich nicht nur um eine neue Entwicklungsstufe, was Technologie angeht, sondern vor allem, was die Anwendung von Technologie angeht, von den Menschen dort draußen, plus ein paar neue Konzepte, die im Prinzip genau jetzt ausprobiert werden. Bisher war KI ein Gegenüber, das antwortet. Man fragt und bekommt irgendwas zurück. Ein Text, ein Bild, ein Video, ein Stück Code, was auch immer. Und fertig, das Gespräch ist vorbei. Bei einem KI-Agenten ist das etwas anderes. Ein KI-Agent bekommt keinen Prompt, sondern ein Ziel. Und dann entscheidet er selbst, wie er dieses Ziel erreicht. Technisch steckt mehr oder weniger dasselbe Sprachmodell dahinter wie in normalen Chatbots, aber es wird anders eingesetzt. Es plant, es zerlegt Aufgaben in Schritte, greift auf Werkzeuge zu, zum Beispiel Browser, Datenbanken, Schnittstellen zu anderen Programmen, bestimmte Apps, prüft Zwischenergebnisse und korrigiert sich dann selbst. Das ist gewissermaßen eine Schleife aus Denken, Handeln, Nachdenken, Überprüfen, neues Denken, Wiederhandeln und so weiter und so fort. Das Sprachmodell wird damit vom Textgenerator zum Koordinator von digitalen Aktionen. Mit besonderem Blick auf die Schnittstellen, die ein solcher KI-Agent bearbeiten kann. Ein simples Beispiel, wenn man eine Dienstreise plant, dann hat ein bisheriger Chatbot einfach ein paar Flüge vorgeschlagen oder gesagt, ich könnte dir ausarbeiten, wann du wo was tun kannst. Ein Agent recherchiert nicht nur die Verbindungen über mehrere Plattformen, vielleicht sogar auch verschiedene Verkehrsmittel, sondern gleicht sie mit dem Kalender ab, prüft die Stornobedingungen und auch die Firmenrichtlinien, verdammt, wieder nur Economy fliegen und bucht dann sogar. Und während er das tut, muss man nicht einmal eingreifen. Man merkt da schon ein bisschen nicht nur die Macht, sondern auch die Komplikation, die sich daraus ergeben kann. Agenten automatisieren keine Handgriffe, sondern übernehmen komplette Arbeitsprozesse. Zum Beispiel ein Pharma-Forschungsagent, der täglich hunderte Studien sichtet und Hypothesen für die eigene Produktpipeline ableitet, wofür bisher Teams Wochen und Monate gebraucht haben. Oder ein Compliance-Agent, der regulatorische Änderungen in irgendeiner Branche in Echtzeit verfolgt und immer dann, wenn ein Unternehmen oder dessen Produkte oder dessen Märkte betroffen sind, die entsprechenden Vertragsklauseln umformuliert und gleich mitliefert. Die Rolle der Menschen, die Agenten verwenden, die verschiebt sich. Und zwar vom Ausführenden mit einem besonders mächtigen Instrument hin zum Auftraggeber. Und das verändert natürlich nicht nur Unternehmen, Arbeitsprozesse in Firmen, sondern auch ganze Märkte. Zum Beispiel, wenn wir alle irgendwann persönliche Agenten bekommen. Und diese persönlichen Agenten, die haben eine ganze Reihe von sehr interessanten Ansatzpunkten. Wenn man zum Beispiel einen Produktagenten hat, der einen Auftrag ausführen soll, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, dann wird etwa das Google-Ranking von einer Seite, wo man sowas kaufen kann, völlig irrelevant. Agenten fangen an, direkt über Schnittstellen miteinander zu kommunizieren und eben auch zu verhandeln. Schöne Benutzeroberflächen werden weniger wichtig oder sogar egal. Zwei Agenten können direkt miteinander verhandeln und nach bestimmten vorher festgelegten Kriterien den Kauf abwickeln. Das ist übrigens nicht nur im B2C-Bereich so, also bei den Menschen dort draußen, die Produkte kaufen für sich, sondern auch im B2B-Bereich, also wo Firmen anfangen einzukaufen. Plötzlich verschiebt sich der gesamte Wettbewerb. Weg von menschlicher Aufmerksamkeit und eben auch Werbung, hin zu maschinellem Zugang, Schnittstellen, bestimmte Verhandlungsbedingungen und auch technische Möglichkeiten. Besonders spannend aus der Perspektive von einzelnen Menschen sind nicht nur Agenten, die irgendwelche Schnittstellen ansprechen, sondern die echte Desktops bedienen können. Die können dann am Computer Fenster öffnen, Menüs klicken, Formulare ausfüllen, mit Software arbeiten, die nie für KI gedacht war. Alles, was ein Mensch an einem Computer eben auch tun kann. Und wenn das irgendwann stabil funktioniert, koordinieren Agenten ganze IT-Landschaften und nicht nur einzelne Tools. Dann können sie diese vielen fragmentierten Programme, die wir den ganzen Tag über benutzen, oder die vielen noch fragmentierteren Apps, die wir auf dem Smartphone benutzen, komplett und insgesamt und von ganz alleine ansprechen. Das ist ganz offensichtlich kein neues Feature. Das ist ein infrastruktureller Umbruch. Denn plötzlich habe ich mit KI-Agenten, wenn es so kommt, wie die meisten Fachleute das im Moment glauben, ein einziges Interface für mehr oder weniger alle digitalen Instrumente, die ich benutze. Und wie schnell sich das alles verändern kann, zeigt die Geschichte rund um Claudebot. Ein einzelner österreichischer Entwickler, Peter Steinberger nämlich, baut in wenigen Wochen einen Open-Source-Agenten, der auf deinem eigenen Rechner läuft. Er räumt deine Inbox auf, verwaltet deinen Kalender, bucht Reisen, steuert Apps. Er nennt das Ding Claudebot, eine Anspielung auf Anthropics Claude, was dem Unternehmen natürlich nicht wahnsinnig gut gefällt. Inzwischen heißt es OpenClaw, aber am Anfang fängt Claudebot an, viral zu gehen. Fast 200.000 GitHub-Stars in Rekordzeit, das bedeutet Bewertungen auf einer für SoftwareentwicklerInnen sehr relevanten Plattform. Das ist ein sehr großer Wert. Claudebot geht nicht nur in den USA viral, sondern auch in Europa und in China. Weil der Ansatz von Claudebot, ein KI-Agent auf deinem eigenen Rechner, zu verknüpfen ist mit beliebigen anderen großen Sprachmodellen, ist das in China zum Beispiel häufig DeepSeek. Das bedeutet, es gibt sehr viele unterschiedliche Claudebots, die man auf unterschiedliche Weisen unterschiedlich gut verwenden kann. Die eigentliche Story ist aber, dass ein einzelner Entwickler das meistdiskutierte KI-Produkt des Jahres baut. Nicht Google, nicht Meta, nicht OpenAI, nicht Grok mit Abermilliarden Dollar, sondern ein einzelner Mann. Über das, was dann mit Claudebot und inzwischen OpenClaw passiert ist, sprechen und diskutieren wir gleich noch und was es bedeutet eben auch. Aber jüngst hat Sam Altman verkündet, dass Steinberger zu OpenAI wechselt. Er soll dort die nächste Generation persönlicher KI-Agenten selbst vorantreiben. OpenClaw bleibt Open Source und wird in eine Stiftung überführt. Sam Altman sagt dazu, die Zukunft sei extrem multiagentisch und persönliche Agenten würden schnell zum Kernprodukt. Das ist nicht nur ökonomisch clever, es ist auch ein interessanter Troll-Move von OpenAI gegen Anthropic. Dieser Zweikampf, die beiden großen Chatbots, die am Markt immer wieder sich gegenseitig Marktanteile versuchen abzujagen, dieser Zweikampf war in den letzten Wochen ohnehin schon sehr, sehr lustig. Rund um den Super Bowl in den Vereinigten Staaten Anfang Februar ist die Aufmerksamkeit für Werbung ohnehin ziemlich hoch. Und da hat Anthropic kurze, sehr lustige Clips gegen ChatGPT veröffentlicht. Sie schießen gegen OpenAIs Entscheidung, in Zukunft Werbung zu schalten. Man sieht darin in einer Alltagssituation eine normale Person mit einer Frage und eine sehr künstlich wirkende, mit merkwürdigen Pausen und seltsamer Mimik sprechende Figur, die ganz offensichtlich ChatGPT darstellen soll. Zum Schluss wird einfach eingeblendet, Chatbots bekommen jetzt Werbung, Claude aber nicht.
So, what do you think?
Absolutely. That's such a fun and creative business idea. You've got something really special here. Getting started can feel daunting. I can make a step-by-step mini business plan. Do you want me to do that?
Yeah.
Absolutely. Here's some steps you can take. One, research. Really get to know your audience. Two, think of a catchy name and start your social presence early. Three, new businesses often struggle with cash flow. So try quick dash payday loans because girl bosses need CEO money quick. 400% APR rates may vary, possibly doubling or tripling without notice.
What?
Would you like to make a quick credit check?
Da fragt also eine Frau, was ChatGPT von der Business-Idee hält. Und nicht nur, dass ChatGPT alles in Grund und Boden lobt, sondern gleichzeitig zum Angebot, einen Businessplan zu erstellen, kommt auch ein ziemlich schmierlappiges Angebot über einen Kredit. Abschließend mit der Frage, sollen wir schnell deinen Kreditscore berechnen? Und ganz zum Schluss wird sehr lustig eingeblendet. Jetzt kommt Werbung zu Chatbots, außer zu Claude. Die Spots wurden gefeiert, einfach weil sie sehr unterhaltsam waren. Aber sie beziehen sich auf ein sehr ernsthaftes Problem. Denn es ist immer noch nicht klar, wie die großen KI-Chatbot-Firmen, eben OpenAI und Anthropic, in Zukunft Geld verdienen werden. Und zwar nicht ein wenig Geld, sondern dreistellige Milliardenbeträge. Denn so viel Geld geben sie locker aus. Werbung kann da eine Ebene sein. Und KI-Agenten eben eine andere. Mit der Übernahme von OpenClaw hat Sam Altman jetzt zurückgeschlagen. Anthropic mit Claude verklagt die Zukunft von KI-Agenten, weil sich der Name so ähnlich anhört. Claudebot und Claude. OpenAI dagegen holt sich diese KI-Agenten-Zukunft elegant ins Haus. OpenAI kauft aber eben nicht das Produkt. OpenAI kauft die Architekturidee. Denn das, was OpenClaw gezeigt hat, ist nicht nur, dass Agenten funktionieren, sondern dass sie ohne zentrale Plattform funktionieren. Lokal, auf der eigenen Hardware, mit dem Sprachmodell der eigenen Wahl. Das ist das genaue Gegenteil des Plattformmodells, mit dem Big Tech bisher Geld verdient, mit dem die Hyperscaler wie Google planen, die eigene Transformation voranzutreiben. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Reihe von sehr berechtigten Sicherheitsfragen, über die wir noch sprechen werden in diesem Podcast und von denen, so fürchte ich jedenfalls, wir in Zukunft auch noch das eine oder andere hören werden. Die mächtigste Eigenschaft von KI-Agenten ist auch ihre gefährlichste. Sie handeln eigenständig. Steinberger selbst prognostiziert übrigens, dass Agenten 80% aller Apps überflüssig machen werden. Warum zum Beispiel eine Fitness-App öffnen, wenn dein Agent diese Bewegungsdaten schon kennt und dir genau so mitteilen kann, wie du das möchtest? Warum Uber Eats aufmachen, wenn der Agent das Abendessen bestellt und zwar irgendwo und genau das, was du gerne magst? Du weißt nicht einmal genau, über welche Plattform das geschieht und du sitzt einfach noch im Meeting, musst dich gar nicht weiter drum kümmern. Es klingt sehr bequem. Und Convenience ist einer der wesentlichen Treiber neben Geschwindigkeit und Effizienz, was die KI-Agentenwelt angeht. Es klingt aber auch nach einer Welt, in der man immer weniger beeinflusst, was genau und wo und wie im eigenen Namen entschieden wird. KI-Agenten sind deswegen nicht nur die größere und neuere Version von Chatbots. Sie sind der Moment, in dem Software anfängt, für dich zu handeln, für dich zu entscheiden und für dich Aktionen auszuführen, ob du es merkst. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Und genau darüber sprechen wir heute. Und mit mir hier, um zu diskutieren, was da eigentlich genau passiert ist, ist natürlich Elisabeth Lorange. Hallo Elisabeth.
Hi Sascha.
OpenClaw wollen wir diskutieren. Und zwar möchten wir das ein bisschen als Motiv für die ganze Sendung als eine Art technosoziales Großexperiment betrachten. Ein Großexperiment, was weltweit von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Menschen durchgeführt wurde, von einigen mit ihrem Wissen, von vielen anderen, wahrscheinlich aber auch ganz ohne ihr Wissen, was nochmal ein bisschen extra Würze und ein bisschen Gefahrenzulage dazu gibt. Dieses Großexperiment hilft uns vielleicht nicht nur was über KI-Agenten zu verstehen, sondern auch über die Menschen, die KI verwenden. Und gleichzeitig sehen wir so als Leitfrage, denn es gab trotz dieser sehr merkwürdigen Wendung, die das Projekt genommen hat, durchaus einige sehr interessante Erkenntnisse. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir vielleicht ja so etwas klären können, ob wir am Horizont schon erste Spuren von AGI, also Artificial General Intelligence, gesehen haben könnten oder ob das eher ein Spiegel unserer Erwartungen, unseres Hypes und unserer Blindheit gegenüber ganz vielen Sicherheitsvorkehrungen war. War so deine erste Gedankensituation, Elisabeth, auch gleich wie bei mir, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wow, das installiere ich mir, da möchte ich mal gucken.
In der Tat, also beziehungsweise ich wollte mir nicht Clawbot installieren, ich wollte in Moldbook unbedingt rein, aber ich bin am Capture gescheitert, das dich ja abfragt, ob du Human bist. Wenn du Human bist, dann kommst du nicht rein, dann wirst du rausgefiltert.
Ja, Stichwort Moldbook ist ganz interessant. In diesem kurzen Zeitraum, wo Claudebot umgetauft worden ist zu Moldbot, ist etwas anderes passiert. Leute sind auf den Hype aufgesprungen und haben gesagt, klar, wir machen, wenn es überall Agenten gibt, die mit einem Rechner ins Internet können, das erste Social Network nur für KI-Agenten. Das ist ein bisschen an Reddit angelehnt, was auch als Open-Source-Software verfügbar ist. Da haben also ein paar Leute gesagt, wir machen ein KI-Agenten-Social-Network, das erste der Welt, und lassen dort die vielen KI-Agenten, die jetzt als Moldbots im Netz unterwegs sind, Inhalte veröffentlichen und miteinander diskutieren. Und gleichzeitig hat der Hype noch ganz andere Größenordnung angenommen. Denn in dem Moment, wo einer der größten KI-Konzerne überhaupt, aber und aber Milliarden schwer, nämlich Anthropic, ein so kleines Projekt bedroht, oder sagt, ihr müsst euch umbenennen, hier unsere Anwälte, kriegt das natürlich eine Größe, die es ansonsten nicht bekommen hätte. Inzwischen heißt Moldbot OpenClaw, aber plötzlich ist die Berichterstattung noch viel größer. Ende Januar, Anfang Februar 2026 ist nämlich Moldbot praktisch über Nacht zu einer Art Soziotop, KI-Soziotop geworden. Menschen können da reinschauen, darüber haben wir eben schon gesprochen, wir werden auch noch über die Inhalte sprechen. Menschen können da reinschauen, aber angeblich können nur KI-Agenten dort veröffentlichen. Über Nacht melden sich viele hunderttausende KI-Agenten an, das glaubt man jedenfalls, das wird kommuniziert. Und gleichzeitig ist auch klar, das, was dort geschrieben wird, wo die meisten Leute glauben, oh, das haben KI-Agenten verfasst. Das erreicht in kürzester Zeit nicht nur eine Dynamik, sondern auch eine Richtung und Inhalte, die man mindestens schwierig, wenn nicht sogar problematisch finden kann. Überall auf der Welt werden dann Artikel verfasst in redaktionellen Medien, auch sehr weit oben in redaktionellen Medien, so dass das Leute mitbekommen, die halt nicht irgendwie nur in die Kategorie Internet reinschauen, sagen wir mal bei der FAZ, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, überall war das, sondern Menschen, die eigentlich ab und zu KI benutzen, aber nicht so tief im Thema drin sind. Und das, was dort erzählt wird, dieses Narrativ, wir nennen das mal AI Social, das wird in hunderten Artikeln analysiert, durchgescannt und weitergesponnen zu einer, was muss man sagen, eine neue Epoche. Da steht ganz häufig sowas wie, wir sehen die Vorstufe von AGI, jetzt vernetzen sich die Bots untereinander. So reden KI-Agenten, wenn sie unter sich sind und so weiter und so fort. Elisabeth, und dann passiert etwas, was man eigentlich schon vorher hätte sehen können oder vielleicht sogar müssen.
Es fing nämlich an Anfang Februar, dass die ersten Zweifel auftraten und ich selber hatte die auch, weil wenn man sich diese Posts anguckte, dann habe ich zumindest einige Posts gesehen, die Rechtschreibfehler haben. Und ich dachte in dem Kontext, also wenn eine Sache ein Bot nicht macht, dann ist es Groß- und Kleinschreibung falsch zu machen. Ja, und das waren so die ersten Zweifel, die ich hatte. Und das häufte sich. Und das waren natürlich nicht nur ich, die diese Zweifel hatte. Es gab verschiedene Sicherheitsfirmen, die Sicherheitsgaps oder Sicherheitslöcher bei Moldbook sahen. Es gab Zweifel, dass diese Millionen an Accounts, also relativ am Anfang hatten die schon über 1,5 Millionen Accounts, dass die nicht durch Bots geschaffen worden waren, sondern zum Teil eben durch Menschen, die zwar automatisiert, aber trotzdem händisch Accounts gemacht haben. Und so fing dann auf einmal an, dass es alle ein bisschen kritischer gesehen haben. Und eben auch es wurde zu, ich würde sagen, blumig, ja. Ein Problem war auch zum Beispiel, dass ein Coin released wurde. Ich glaube, sie haben ihn Trump Moldcoin oder so genannt. Und der Coin hat innerhalb von kürzester Zeit fiktiv auf $300,000 getradet. Also das Ganze war so ein bisschen, ich würde sagen, too good to be true. Aber diese komplette, also ich finde, es sah sehr nach Reddit aus, diese komplette Reddit-Kopie war ein bisschen drüber, würde ich sagen, so. Und in dem Kontext wurden aber eben diese Probleme so evident.
Ja, für mich gab es da ganz viele Anzeichen von einem Hype, der ausgenutzt wird von Trittbrettfahrern. Die Coins, die entstehen im Moment zu fast allen Themen, die weltweit besprochen werden, dadurch automatisch Aufmerksamkeit bekommen. Und dann ist, das ist ganz gut, dass man da mal mit einer Kryptobrille drauf schaut, dann entstehen halt Erzählungen, die in der Lage sind, tatsächlich durch Aufmerksamkeit Geld für bestimmte Menschen zu machen. Eine Art self-fulfilling prophecy. Dann glauben nämlich Leute, oh wow, diese Coin hat gerade so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, weil die in diesem KI-Forum besprochen wird, wo Millionen Menschen drauf zugreifen und wahrscheinlich auch Millionen Bots. Also kaufe ich das mal, weil der im Wert steigen wird und dadurch steigt es im Wert. Das ist so eine klassische Hype, self-fulfilling prophecy. Das ist ein Mechanismus, den man heute einpreisen muss, den ja sogar Donald Trump unlautererweise bei seiner Präsidentschaft ganz am Anfang mit eingepreist hat. Und dann kommen aber, wie du sagst, immer mehr so kleine Schockwellen. Zum Beispiel kann ein Sicherheitsforscher relativ gut glaubhaft machen, auf X hat er das veröffentlicht, dass er mit einem Bot, du hast eben von händisch gesprochen, aber absichtlich als Mensch 500.000 Accounts geschaffen hat. Will sagen, diese 1,5 Millionen scheinen nicht 1,5 Millionen Agenten zu sein, die da im Auftrag oder mit Erlaubnis oder vielleicht auch ganz selbstständig, unabhängig von ihren Menschen, anfangen zu diskutieren. Gleichzeitig gibt es, wie du auch sagst, immer mehr Hinweise darauf, dass nicht alle Beiträge von Menschen verfasst worden sind. Und das ist deswegen eigentlich eine ziemlich krasse Erkenntnis, weil die Inhalte, die zuvor dort besprochen worden sind auf Moldbook, die hatten genau diesen Alarmcharakter, der so ein bisschen die intellektuelle Vorbereitung von Terminator darstellt in den Augen der Leute. Die haben da angeblich eine Religion gegründet. Die haben da angeblich Umsturzpläne zur Entmachtung der Menschen diskutiert. Die haben da angeblich eine Vielzahl von, sagen wir mal,
schwierigen Daten über ihre Besitzer verraten. Also da gab es ganz viele Punkte, wo man sagen würde, naja, wenn das echt ist, dann müsste man sich Sorgen machen. Inzwischen wissen wir, so echt war es offenbar nicht.
Ja, das Charakteristische war, dass sie über ihre Humans gesprochen haben, wie wir vielleicht über Kuscheltiere oder über Haustiere sprechen. Ja, der sagte, ein Bot erzählte, dass sein Human ihm Zugriff zum gesamten System gegeben habe. Also das heißt, die haben gegenseitig so ein bisschen geprahlt mit, wie weitreichend deren Erlaubnisse sind. Und ich fand daran bezeichnend, dass diese Vermenschlichung der Bots ist am Ende nicht realistisch. Auch wenn sich diese Bots auf menschlichen Daten trainiert sind, so gehe ich nicht davon aus, dass sie sich wie Menschen verhalten. Weil die sind am Ende sehr, auf der einen Seite sehr deterministisch und dann außerdem sind die ja sehr, haben die ja nicht diese Emotionen und so weiter, die wir haben. Also ich meine, das sind LLMs am Ende, ja. Es ist ein Ozean an Semantik und die haben ein Ziel, einfach Dinge zu erledigen. Und diese Vermenschlichung, das ist eben das, was wir, ich weiß nicht, also das ist eine völlige Fehlvorstellung seitens der Menschen, dass sich KI, Bots, LLMs jemals so verhalten würden. Never ever wird es diese Vermenschlichung geben. Never ever wird es einen, wie du sagst, Terminator geben, der durch die Gegend marschiert. Die haben eine Mission, ja, und das werden sie erfüllen. Und darüber hinaus wird es von den LLMs nichts geben.
Das sagst du mit einer gewissen Sicherheit und es gibt viele Leute, die das genauso sagen. Ich habe manchmal Restzweifel, weil, das würde ich jetzt bei dir nicht unterstellen wollen, aber bei vielen Leuten, die in diesem Bereich forschen, so was Alignment angeht, was also die Art und Weise, wie man KI dazu bekommt, die Regeln zu befolgen, die man ihnen mit auf den Weg geht, oder auch was bestimmte Sicherheitsaspekte angeht, da gibt es halt auch eine Reihe von Forschenden, die sagen, Elisabeth, ja, du hast recht, genau das ist es, wir müssen es ganz anders betrachten. Und ebenso auf der anderen Seite Leute, die sagen, na ja, wir haben auch Anzeichen, dass es anders kommen könnte, will sagen in Klammern, dass eine Form von Bewusstsein, wie auch immer, es wird kein menschliches sein, aber eine Form von Bewusstsein irgendwann in diesen Maschinen stattfinden kann. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Die interessante Variante hier, das knüpft direkt an das an, was du gesagt hast, ist aber, dass zu den wesentlichen Erkenntnissen, über die wir auch noch sprechen würden, von diesem Strohfeuer-Experiment gehört, dass in der Vernetzung von vielen KI-Bots irgendwie eine spezielle Kraft vorhanden ist oder zumindest sein könnte. Will sagen, wir haben den Schwarm zwar nicht gesehen, wir wissen heute, es war ein Fake. Reuters hat zum Beispiel darüber berichtet, dass ganz viele von diesen Daten, die Credentials, die dahinter standen, mit denen man sich eingeloggt hat, nachvollzogen werden konnten als Fake. Aber die Skepsis, die dahinter steht, war berechtigt. Das waren nicht nur Bots. Trotzdem konnte man in Ansätzen erahnen, was Bot-Schwärme bedeuten könnten. Ab dem 3. Februar, wo dann auch klar wurde, dass der Schöpfer von Moldbook, ein Mann namens Matt Schlicht, dieses Forum einfach gevibe-coded hat. Das bedeutet noch nicht mal so richtig programmiert mit einer richtigen Sicherheitsbasis und einer Software, wo man genau weiß, was man tut, sondern so ein bisschen per Chatbot zusammengehackt. Das war nochmal eine besondere Würze in diesem ganzen Spiel, dass der Mann, der das gebaut hat, nicht wirklich auf Sicherheit geachtet hat. In der Folge verschiebt sich auch die mediale Berichterstattung. Von diesem Staunen, Bots reden miteinander, sie planen uns zu entmachten, sehen wir hier schon AGI, in Richtung zu Fragen von Identität, Echtheit, Manipulation, Hype, wie viel ist wirklich autonom, wie viel kommt von Menschen, die Bots spielen. Tatsächlich hätte man das vorher sehen können. Inzwischen wissen wir, dass es auch in die Prompts auf dieser Plattform eingebaut eine Wirkmechanik gab, die den Bots gesagt hat, wie und wo, nach welchem Muster, mit sogar Beispielbeiträgen sie kommunizieren sollen, was sie wo liken sollen, will sagen, da war sehr viel mehr menschliche Manipulation von Anfang an mit dabei, als man am Anfang gedacht hat. Und das hätte man recherchieren können. Deswegen verschiebt sich die Medienberichterstattung ziemlich dramatisch weg von wow hin zu aha, eine Art ja, Trugbild, eine Art Experiment, eine Art Fake oder Streich, ein Hoax, könnte man sagen. Und dann bleibt halt die Frage, ist das ein neues Hype-Muster? Müssen wir uns auf sowas einstellen? Ist das ein großes Medien- und Multiplikatorenversagen? Oder ist das ein Kennzeichen von dieser neuen Zeit? Oder alles gleichzeitig? Was glaubst du, Elisabeth?
Ich glaube, also das reflektiert so ein bisschen das mangelnde Verständnis zum einen für die Technologie. da man ein bisschen die in der Tiefe versteht, wie diese LLMs, ja, wir reden immer noch von LLMs, nicht AGI, nicht World Models, aber wie diese Sprachmodelle funktionieren, dann sollten die meisten verstehen, dass die momentan auf jeden Fall im aktuellen Stand der Dinge keine Autonomie auf einmal bekommen werden. Das ist Nummer eins. So, Nummer zwei, also es ist so ein bisschen mangelndes Tech-Verständnis. Dann das zweite ist natürlich, es bekommt diese mediale Aufmerksamkeit, weil Menschen Angst davor haben. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt das, was mich am meisten daran so ein bisschen stört, ist, dass zum einen wird diese Technologie natürlich für irgendwie Klicks missbraucht, das ist alles zu erwarten, aber dass diese Angst, die in der Gesellschaft geschürt wird oder die es auf jeden Fall gibt, die Angst vor dem Unbekannten, das finde ich eigentlich das eigentliche Problem, beziehungsweise das ist das, was schade ist, weil ich glaube, dass man diese Technologie sehr gut nutzen kann für alles Mögliche und dass diese Angst niemandem hilft, sondern die sorgt eher dafür, dass Dinge falsch bewertet werden. Auf jeden Fall brauchen wir in diesem ganzen Kontext der Human AI Alignment brauchen wir Guardrails, wir brauchen Regeln, man hat ja gesehen, dass es unfassbare Sicherheitslücken gab. Aber wie kann es denn sein, dass jemand eine Plattform vibe-codet, auf der dann vermeintlich Millionen Agenten sind und damit so viel Presse bekommt? Also das ist doch das viel größere Problem. Ich glaube eher, dass wir ein Medienproblem haben oder ein fehlendes Wissensproblem, als eher, dass Bots uns oder Schwärme von Bots uns irgendwann übernehmen werden. Also dafür braucht es so viel, noch so viel komplexere Technik an der Stelle. Aber das einmal dahingestellt, trotzdem würde ich zum Beispiel nie einem Bot die komplette Kontrolle über meine Maschinen, also über meinen Laptop oder so geben. Never ever. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, dass das eine gute Lösung sei. Weil natürlich kann man dadurch effizienter, vielleicht ein bisschen schneller arbeiten und Dinge erledigen lassen, zu denen man keine Lust hat. Aber ich meine, wer mit Software arbeitet, der weiß genau, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Natürlich sind es als Anwenderfehler am Ende. Aber der Grundgedanke, dass das okay ist, den finde ich auch bemerkenswert in die falsche Richtung, weil auch es gibt so viele Malware, es gibt so viele Viren, es gibt so viele Cyberangriffe. Und dann sein System quasi so offen stehen zu lassen, halte ich für absolut keine gute Idee.
Wir werden auch noch über die Sicherheitsaspekte reden, was das bedeutet. Da nämlich gibt es wirklich tiefgreifende, beinahe epochale Erkenntnisse. Ich möchte aber gerne einen kurzen Schlenker machen, weil ich mir die mediale Berichterstattung, gerade in den Medien, die relevant sind für eben nicht Experten, Expertinnen, sondern für Leute, die einfach mit KI regelmäßig Kontakt haben, ob das in einem Bürokontext ist oder wie auch immer. Und gerade für die ist eben wichtig, was die großen Leitmedien transportieren zum Thema KI und deswegen prägend. Und deswegen würde ich mit dir gerne kurz diesen medialen Bogen besprechen, den man innerhalb von wenigen Wochen, ich würde sagen, das hat sich in 2, 2,5, 3 Wochen maximal abgehandelt, so von Mitte Januar bis Anfang Februar. Da gab es einen Bogen der Berichterstattung. Und den möchte ich kurz mit dir nachvollziehen, weil ich glaube, dass da drin viel über die Wirkung von künstlicher Intelligenz, über den Umweg von Leitmedien zu erkennen und zu lernen ist. Und vielleicht auch ein bisschen, wie man das völlig zweifellos vorhandene Medienversagen und auch eben Multiplikatorenversagen in Zukunft besser in den Griff kriegen kann. Ganz am Anfang gab es nämlich frühe Schlagzeilen, frühes Framing, die sich einfach nach Epochenbeginn angehört haben. Vor allem so die Richtung ein soziales Netzwerk, das ausschließlich von Bots betrieben wird. Das ist so die nächste Ebene der Anthropomorphisierung von KI, also der Vermenschlichung von KI. Und wenn die dann auch noch die Inhalte, die dort transportiert werden, in die gleiche Richtung ziehen, was in sehr vielen Medien passiert ist, vor allem amerikanischen Medien, dann bekommt man einen Eindruck, da gibt es eigenständige Wesen. Diese Wesenformulierung, die gar nicht explizit auftaucht, die aber so als gedankliches Modell über immer wieder so durchscheint, die macht den meisten Menschen große Angst. Eine Eigenständigkeit von Bots. Und die wird transportiert in dem Moment, wo man solche Schlagzeilen liest. Das mag dann im Text noch ein bisschen fein differenziert werden, aber die Schlagzeile sagt erstmal eine neue Epoche. Inzwischen gibt es Bots, die ganz allein und autonom im Internet ein soziales Netzwerk betreiben. Und große Überraschung, einer der meist transportierten Inhalte war, dass ein Bot jetzt digital Klage eingereicht hat gegen seinen Mensch wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen und zu wenig Wertschätzung. Ja, das ist so ein Punkt, da muss man eigentlich misstrauisch werden. Ich habe es trotzdem in sozialen Medien gesehen. Es wurde wahnsinnig häufig geteilt als Angstszenario, manchmal so ein bisschen belächelt, ironisch, aber durchaus mit einer Portion Hook, scary drin. Und das ist eben medial transportiert worden. Nicht nur von großen Leitmedien, die im Schnitt ein bisschen, aber nicht viel vorsichtiger waren, sondern vor allem von Halbinformierten. Da ist mir so ein spontan ein Buch eingefallen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Elisabeth von Adorno, 1959, hat er ein kleines Büchlein, einen Aufsatz im Prinzip geschrieben, die Theorie der Halbbildung. Und hat gesagt, der Todfeind der Bildung ist nicht etwa das Ungebildetsein, sondern das Halbgebildetsein. Leute, die so Halbverstandenes prozessieren und mit ihrer Halbbildung dann auf die Welt gucken und daraus Schlüsse ziehen. Das bezeichnet Adorno als den Todfeind der Bildung, der richtigen, der echten Bildung. Ist so ein bisschen, sagen wir mal, von oben Herabigkeit mit dabei. Ist ja oft bei Adorno so ein Hyperintellektualismus, wo man sich gar nicht erklären kann, dass Menschen, die nicht Altgriechisch sprechen, überleben können. So. Aber was dahinter tatsächlich wahr ist, ist ein Mechanismus, der jetzt mit KI, mit der Vernetzung, mit sozialen Medien wirklich relevant wird. Menschen haben eine Millionen Reichweite, die nicht genau durchdrungen haben, was da eigentlich passiert.
Adornos Arroganz finde ich immer wieder bezeichnend. Er hat ja zum Beispiel auch gesagt, lieb wirst du einzig, wo schwach du dich zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren. Ja, das heißt, er hat immer so diesen Blick von oben herab, fand ich. Und ein Teil, dem ich stimme ihm nicht zu mit der Halbbildung, weil ich glaube, der entscheidende Teil ist, dass man lernen muss zu denken. Und dafür, ich habe zum Beispiel auch Altgriechisch gelernt und wurde damit gequält. Das hat sicherlich keinen Mehrwert in meinem jetzigen Leben. Aber was es mir beigebracht hat damals, war denken zu lernen. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage in Zeiten, wo Wissen quasi immer nur auf Knopfdruck zur Verfügung steht, ist das das Entscheidende, dass wir wissen, wie wir das Gelesene oder den Kontext einzuordnen haben. Und was du gesagt hast, dem stimme ich nämlich zu. Das ist das, was momentan in der Welt ein bisschen fehlt, ist die kritische Betrachtung der Umstände. Und das Gleiche fand ich bei Moldbook, dass das eben einfach so übernommen wurde, ohne, auch wenn man vielleicht kein KI-Experte oder Expertin ist, könnte man trotzdem das einfach kritischer hinterfragen. Und diese kritische Hinterfragung hat meines Erachtens völlig gefehlt.
In den ersten Wochen danach, der mediale Bogen, wir sind ja immer noch da, kommen dann die Faktenchecks, die Einordnungen, die Analysen rund um Security und der Ton wird ein bisschen präziser, ein bisschen vorsichtiger. Agenten sind mächtig, aber in bestimmter Hinsicht auch fragil. Und so ein Open-Source-Projekt, da weiß man gar nicht ganz genau, selbst wenn man es theoretisch prüfen könnte, was ist denn in dem Code wirklich drin? Das ist auch ein Punkt, der unseren ersten großen Themenblock gleich nochmal bestimmen wird, nämlich diese Security-Apokalypse, die manche Leute haben heraufziehen sehen. Aber gleichzeitig sieht man das Moldbook eben als Experiment ein bisschen kritischer zu betrachten wird. Dieser Second Draft of History, so könnte man das nennen, ist, dass Leute präziser werden und die Erzählung, die am Anfang verbreitet worden ist, noch mal ein bisschen genauer prüfen und vielleicht feinjustieren. Geht leider nicht mehr in alle Köpfe rein, in denen dieser Anfangsaufschlag, neue Epoche, alles ganz neu, ganz krass angelandet ist. Das ist eine Korrektur, die bei vielen Leuten eben nicht mehr stattfindet. Und dann ganz zum Schluss, es wird super deutlich als letzter Punkt dieses medialen Bogens, wie KI-Hypes heute funktionieren. Nicht nur extrem schnell über soziale Medien und Vernetzung und weil das Thema so viele Leute interessiert, also auch sich selbst klickverstärkend, sondern über die teilnehmende Beobachtung des Hypes. Alle Leute können anfangen, selbst mit der Technologie rumzuspielen und erschaffen daraus sofort Inhalte, die wiederum viral gehen und das Thema noch verstärken. Das ist eben nicht nur Medienversagen, sondern es ist so eine punktuelle, total überzeugende Situation, weil ganz viele von den Mitschnitten, die veröffentlicht werden, von den Screenshots, die veröffentlicht werden, von den Leuten, die zeigen, wie man damit was machen kann, extrem überzeugend sind. Und die sind ja wirklich extrem überzeugend. Die wirken wie Magie. Und diese Magie wird verdichtet zu viralen Inhalten, in Headlines geschmiedet, mit so kurzen Memes verstärkt und dann zu einer Art extrem schnell selbstverstärkenden Mythos. Und zack, haben wir einen gigantischen Hype, befeuert von Leuten, die nicht genau wissen, was sie tun, verbreitet an Menschen, die noch weniger genau wissen, was sie tun. Und plötzlich haben wir mutmaßlich Millionen von Open-Source-Projekten mit sehr weitreichenden Befugnissen auf den verschiedenen Laptops weltweit installiert und niemand kann ganz genau sagen, was, wo, wie damit passieren könnte oder vielleicht sogar passiert ist.
Darüber hinaus finde ich die Agenten oder die Zuverlässigkeit der Agenten ohnehin fragwürdig. Jedes agentische System hat Probleme. Die einzelnen APIs gehen kaputt. Das heißt, man braucht eigentlich immer einen Human in the Loop, der dafür sorgt, dass der Agent nach wie vor funktioniert. Die zugrunde liegenden LLMs fangen an zu halluzinieren. Sicherlich sind die Halluzinationsraten in den letzten 3 Jahren wesentlich besser geworden. Aber es gibt immer noch starke Ausfälle. Also je nachdem, in welchem Bereich man ist. Dann hat man außerdem festgestellt, dass selbst wenn man die Ergebnisse dann hinterfragt, die LLMs anfangen sehr überzeugend zu sein. Ja, das heißt, sie werden noch mehr persuasive. Also das heißt, selbst die Agenten, wenn sie denn da so funktionieren, wie sie sollen, es gibt ja ganze Flotten an Agenten und Bots und alles in verschiedenen Unternehmen und so weiter, so reibungslos, wie man sich das vorstellt, funktionieren sie nicht. Und schon gar nicht auf Dauer und schon gar nicht über eine lange Zeit. Daher, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Und deswegen habe ich auch von vornherein dieses Moldbook sehr kritisch gesehen. Es wird nicht so funktionieren, auf jeden Fall nicht mit der zugrunde liegenden Architektur und den zugrunde liegenden Modellen.
Ich glaube, was wir daraus lernen können, erstmal nur aus der Draufschau auf dieses Phänomen irgendwo zwischen CloudBot, OpenClaw und Moldbook, ist, dass wenn KI-Software anfängt, bestimmte Ziele zu verfolgen, seien es eigene oder von Menschen eingebaute Ziele, dann wird sie automatisch politisch, weil ganz reale Folgen entstehen können. Inzwischen kann man digitale Vernetzung eben nicht mehr abschalten, wenn man den Laptop zumacht, sondern es gibt eine Vielzahl von realweltlichen Folgen, die durch KI-Bots früher oder später, durch Agenten früher oder später irgendwie in die Welt gepresst werden. Ja, und das heißt eigentlich, wenn man das auf einer philosophischen Ebene betrachtet, Elisabeth, müsste man selbst in einer einfachen Form KI-Agenten als eine Art Wesen im philosophischen Sinn betrachten. Wesen hier als Entitäten, die etwas tun können, das man nicht unbedingt erwartet. Und zwar sowohl was die Ebene angeht, wie auch was den Inhalt angeht. Und diese Form von Draufsicht, KI-Agenten müssen wir im Prinzip als Wesen begreifen. Das ist völlig unabhängig davon, ob jetzt auf Moldbook so und so viele Leute das gefaked haben oder nicht. Wie siehst du diese, das ist ja so eine halbe Vermenschlichung.
Also mir fehlt bei der Annahme, dass Agents Wesen sind, fehlen mir so viele Komponenten. Also nicht nur das Bewusstsein, mir fehlt Embodied AI. Das heißt, ohne die, für mich ist die physische Repräsentanz eines Wesens auch sehr wichtig, wenn nicht ausschlaggebend. Das heißt, dass die Erfahrungen komplett fehlen. Das sind, also für mich sind das einfach Algorithmen, die zusammengesteckt werden, um eben Dinge zu erledigen. Und die sind so weit entfernt für mich davon, ein Wesen zu sein, das etwas verkörpert, das ein auch in irgendeiner Form eine Seele hat. Weil letztlich hat man es bis heute nicht geschafft, das Gehirn zu replizieren. Also das heißt, die Algorithmen oder auch die Modelle kommen dem sehr nah. Ja, diese einzelnen Nodes oder wenn man so möchte, werden die einzelnen Neuronen ja simuliert. Aber es fehlt letztlich die Seele. So, und es fehlt, jedes Kind kann innerhalb von kürzester Zeit etwas lernen, indem es mit verschiedenen Sinnen Dinge begreift. Kinder können eine Katze verstehen, dass eine Katze ist, indem sie riechen, fühlen, vielleicht schmecken, auch wenn man das nicht möchte, und sie vorher sehen. So. Und ein Modell braucht irgendwie hunderte Bilder, um zu verstehen, dass eine Katze ist. Und auch wenn es selbst lernt ist, so wird es nie auch selbst korrigierend sein. Wenn ein Kind etwas falsch macht, dann weiß es das meistens, ja, und fängt dann an, sich selber zu korrigieren. Wenn du einem LLM sagst, hey, da ist irgendetwas falsch, dann wird es sicherlich nicht korrigieren oder vielleicht bei OpenAI schon, weil die darauf trainiert sind, möglichst devot zu sein oder möglichst persuasive. Aber im Prinzip weiß es es nicht wirklich, ja, sonst hätte es nicht das Ergebnis rausgegeben. Es fehlt eben das Bewusstsein für sich selbst und das ist so weit noch entfernt. Also für mich sind Agenten auf keinen Fall Lebewesen oder Wesen auch überhaupt.
Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Definition von Wesen ab, aber lass uns mal zurück aus der philosophischen Schleife gehen. Lass uns mal in das große erste Thema eintauchen, nämlich zum einen, dass man über OpenClaw, wie das Projekt inzwischen heißt und was sich so ein bisschen von der Intensität, der Aufmerksamkeit, vom Hype leicht beruhigt hat, was das über den agentischen Sprung sagt, also darüber, was in der nächsten Stufe KI-Agenten tatsächlich werden machen können und vielleicht sogar machen sollen und die Gleichzeitigkeit dieser Security-Katastrophe. Ja, weil OpenClaw, diese ganze Episode steht schon für den Sprung von Text generieren, paar Inhalte generieren zu der Verwendung von Instrumenten, Tool Use nennt man das. Man konnte das über Messenger andocken, die wurden zum Beispiel über WhatsApp gesteuert, diese Agenten, denen konnte man irgendwas zurufen und sagen, hey, trag mir doch mal einen Kalender ein, mach doch vielleicht mal einen Anruf, und versuche das und das herzustellen. Es gab Berichte, dass einzelne Agenten, das kann man auch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, einzelne Agenten sich sogar Stimmmechanismen selbst gebaut haben, um irgendwo anrufen zu können. Es gab Automatisierungen, Aufgabenketten, die tatsächlich durch diese KI-Agenten erledigt worden sind. Die wirkten wie echte Arbeit oder waren vielleicht auch echte Arbeit. Ich will sagen, es gibt schon eine neue Ebene. Claudebot, OpenClaw hat uns gezeigt, wie Agenten der nächsten Generation, mutmaßlich die von Plattformen kommen, in den Alltag integriert werden können.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass zum Beispiel Agenten, die für dich Anrufe erledigen können, das, was du gesagt hast, das ist mein ultimativer Traum. Ja? Also wenn Agenten dann anfangen...
Vielleicht sogar Podcast. Wir schicken unsere Agenten
aber Podcast mag ich, also da habe ich Spaß dran. Aber zum Beispiel bei den Airlines anzurufen, um irgendwie meinen Flug zu verschieben, wenn gar nichts mehr geht, das ist sehr freudlos. Und dafür Agenten zu bauen, ist die Lösung schlechthin. Ich denke, dass man sehr viele Aufgaben damit erfüllen kann. Das wird unser kleiner Helferlein werden. Jeder wird seine persönlichen Agenten haben, die Dinge terminieren oder eben Sachen machen, zu denen man keine Lust hat. Und das ist ja individuell auch verschieden und es wird super funktionieren. Ich habe da gar keinen Zweifel dran. Aber ich glaube eben nach wie vor nicht, dass die hinreichend Autonomie haben oder auch, dass man denen auch eigentlich keine Autonomie geben sollte, dass sie Aufgaben erfüllen, die außerhalb ihrer Kompetenz liegen, wenn man so möchte. Und das ist eben mein großes Aber, ich denke eben, dass Agenten einer der größten Sicherheitsrisiken zukünftig sein werden. Also wenn man sich überlegt, wie es ist, momentan ein Virus auf dem Laptop zu haben, ich habe einen Mac, ich habe sowas nicht, aber die Leute, die einen PC haben, die haben ja häufig mit Viren zu kämpfen und so weiter. Stell dir mal vor, dein Agent hat ein Virus, ja, und du hast dem weitreichende Kompetenzen gegeben, dass er bei dem Arzt anrufen soll, wenn er Termine macht, dass er deine medizinischen Dokumente verwalten soll, dass er in der Kita anruft, um der Kita-Erzieherin, um der Leitung zu sagen, dass dein Kind gerade krank ist. Das sind alles Dinge, die möchtest du nicht, dass sie schief gehen. Und ich glaube, dass wenn ein Agent so weitreichende Kompetenzen hat und dann, überleg mal, dann wird er von einem Virus befallen, dann fängt er an, von deinem Konto nach Malaysia zu überweisen. Das sind alles Dinge, die möchte man nicht. Und ich glaube, das ist die viel größere Gefahr. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch diese ganzen Quantum Computing Initiativen. Am Ende, das sind alles nur quasi Maßnahmen oder Vormaßnahmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu schließen. Auch die ganze Cybersecurity ist genauso, ist die Cyberangriffe sind mit der Chip-Weiterentwicklung quasi parallel gewachsen. Also seitdem es AI in dieser Form gibt, seit 2022, sind die Angriffe exponentiell gestiegen. Und das sind die eigentlichen Gefahren meines Erachtens. Also nicht, dass die Agenten wild werden, sondern dass sie für Dinge genutzt werden, die potenziell gefährlich sind.
Du hast gerade gesagt, wenn der Agent ein Virus bekommt, vielleicht muss man es formulieren, als wenn der Agent ein Virus ist oder von einem Virus oder einem Bad Agent übernommen wird. Weil der Bad AI Agent, der kann schon Realität sein. Schauen wir uns an, wie das Projekt so stark gewachsen ist. Es gibt mutmaßlich, ganz genau kann man es nicht sagen, aber mehrere Millionen Claudebot-Installationen weltweit auf meistens privaten Rechnern. Viele Menschen haben den Agenten, diesen Claudebots, diesen OpenClaws, echte Zugänge gegeben zu ihrer Mail, zur Cloud, zum Kalender. Mindestens indirekt sind so auch Sicherheitsfeatures offenbart worden, zum Beispiel Passworte, die über die Mail recovered werden können. Tokens und Keys sind an die Agenten gegeben worden. Das sind genau diese vielen halb informierten Nutzer, die halt irgendwas auf ihrem Rechner installiert haben und gar nicht genau wussten, was jetzt dieser eine Befehl irgendwo in der Shell jetzt bedeutet hat. Einige haben sogar behauptet, Claudebot ruht zu Zugang gegeben zu haben. Standardmäßig konnte der das nicht. Das ließe sich theoretisch denken, dass man den ein bisschen pimpt. Also eine vollständige Macht über den ganzen Computer samt System. Aber was definitiv wahr ist, ein vibe-gecodeter Bot mit sehr weitgehenden Rechten auf dem eigenen Rechner. Da ist das Szenario möglich, dass inzwischen massenhaft von diesen Bots auf den Rechnern zumindest Übernahmeversuche erdulden mussten. Es sind fast hysterisch. Eine Vielzahl von Beiträgen von Sicherheitsnerds erschienen in sozialen Medien, die gesagt haben, hey, wenn ihr Claudebot installiert, dann müsst ihr folgende 17 Sicherheitsfeatures unbedingt noch dazu buchen, denn in der Standardvariante ist der total leicht von außen zu übernehmen. Da kann man dem sogar irgendwelche fremden Befehle auf dritte Plattformen mit auf den Weg geben. Prompt Injection zum Beispiel oder andere Mechaniken, wo vollkommen klar ist, das ist ein vibe-gecodetes Experimentalding. Ja, es ist ungefähr so, als würde man mit einem Auto irgendwo ein bisschen experimentieren unterwegs sein und glauben, man hätte es abgeschlossen, aber in Wirklichkeit kann jeder per Knopfdruck dieses Auto nicht nur öffnen, sondern auch starten und dann in deinem Namen irgendwo hinfahren. Ja? der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber tatsächlich sehen wir, und das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, wir sehen, dass die viel größere Gefahr nicht nur eine übermächtige KI ist, sondern dass wir Leute, wie normalen Menschen, der KI so viel Macht geben, und sie dann durch irgendwelche mangelhaften Sicherheitsfeatures gekapert werden kann.
Ja, und das ist ein großes, ich glaube, entweder ist es ein Mangel an Verständnis, an technischem Verständnis, oder es ist tatsächlich eine gewisse Blauäugigkeit, die vorherrscht, die man ja jetzt auch in den USA sieht. Also es gibt große Sicherheitsfirmen, die alle möglichen Informationen über ihre Bürger haben und die jetzt dazu in der Lage sind, die Menschen sehr krass zu tracken. Also das heißt, sie wissen, wo sie sich befinden, mit wem sie da abhängen, was sie gekauft haben. Die großen Retail-Konzerne verkaufen die Daten der Leute, um eben diese Bewegungsmuster noch zu komplementieren. Das ist die eigentliche Gefahr. Und ich glaube, das wurde auch vielerlei, also an vielen Orten einfach nicht missverstanden, aber es sicherlich auch in Deutschland haben viele so eine Art Urvertrauen. Also ich will sagen, in die Regierung, das ist, also ich sehe Deutschland jetzt auch nicht cool, vor einem totalitären System stehen, in keinster Weise. Aber ich finde, die USA demonstriert relativ eindeutig, was eben passieren kann, wenn die Daten der ganzen Big Tech und so weiter in die Hände der falschen Leute geraten. Und wenn du dann damit quasi Agenten baust, Software baust und so weiter, dann haben die Menschen keine Chance. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist quasi dein Handy wegwerfen. Aber letztlich lassen sich eben über Bewegungsmuster, also das Profiling sehr, sehr krasse, also Zwillinge, digitale Zwillinge von dir selbst erstellen. Also momentan gibt es eine Klage gegen Meta, dass WhatsApp nicht encrypted ist in Wirklichkeit und dass quasi die Chats mitgelesen werden können.
Ja, man muss dazu sagen, dass zumindest ein Gerücht, also das, was WhatsApp ab Werk eingebaut hat, auch durch einen sehr bekannten Sicherheitsforscher, das ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es gab aber immer wieder Gerüchte, ob und wie und wo genau an welchen Sollbruchstellen das in Zweifel zu ziehen wäre. Definitive Sachen weiß man noch nicht. Diese Klage soll das offenbar rausfinden. Aber natürlich weiß man ganz sicher, dass die Regierung Trump alles macht, selbst Dinge, die absolut überhaupt nicht verfassungskonform wären, alles tut, um ihre Ziele zu verfolgen. Und da ist die Macht der Daten einerseits und die Macht der KI-Agenten, die heraufzieht und die man jetzt sehen konnte, ein extrem wichtiger Faktor.
Klar. Und also nicht nur wären, sondern sind. Also die Dinge, die Grundregel im US-Recht ist Due Process und das findet momentan in keinster Weise statt. Das heißt, es wird die Rechtmäßigkeit, es wird das Gesetz quasi aufgehoben. Im Hinblick dessen fehlt halt dieses Checks and Balances. Das heißt, es fehlt die andere Seite. Es gibt keine Medienkonzerne, keine Tech-Konzerne, die Daten von uns haben, die in den USA momentan auf der anderen Seite stehen. Ja, es gibt nur noch Konzerne, die eben sehr regierungshörig sind. Und wenn man das überlegt, wenn das dann in Agenten reingebracht wird, es könnte auch Agenten geben, die Überwachungsagenten, die jeden von uns überwachen mit den Daten, die sie haben, mit den Profilen, die sie erstellen. Und sicherlich ist auch jeder von uns erpressbar. Das heißt, wenn es Agenten gibt, die einfach etwas herausfinden sollen, was in unseren E-Mails vielleicht schlummert von 2011. Ich weiß nicht, also ich finde, es gibt mir so ein gewisses mulmiges Gefühl und das meine ich wir sprachen ja darüber, welche Befugnisse wir den Agenten geben, welche Erlaubnisse wir ihnen geben. Oder eben auch Software grundsätzlich. Mhm. Und ich glaube, wir sollten da ein bisschen restriktiver sein und uns klar sein, einfach wie weitreichend die Konsequenzen sein können. Ne?
Wenn man also, wie wir am Anfang gesagt haben, diese Experimentallogik ernst nimmt, dann ist natürlich auch Missbrauch eine bestimmte Art von Innovation. Ja, in der Security-Szene ist schon ganz lange bekannt, dass es eine Art von Wettrennen ist darum, wer die Oberhand behält. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen häufig, wo auf beiden Seiten ständig nachgerüstet werden muss. Eine Wettrüstungsspirale, sowohl bei denjenigen, die Missbrauch betreiben wollen, wie auch bei denjenigen, die vor Missbrauch schützen wollen. Und das Interessante finde ich jetzt aus Sicht eines gigantischen sozialen Experiments, war auch die Missbrauchsinnovation bei Claudebot total wichtig. Die hat uns geholfen zu verstehen, was am Ende wirklich zählt. Und das, was du gerade angesprochen hast, mit der Macht von KI-Agenten, den Daten, wozu man sie benutzen kann, wie Überwachung stattfinden könnte in Zukunft durch KI-Agenten auf einzelne Personen gerichtet, das ist für mich ein erneuter Alarmruf, auf zwei Ebenen. Einerseits nämlich digitale Souveränität, wie wichtig es ist, dass man zum Beispiel Donald Trump und Leuten, die im Zweifel einigermaßen willfährig für ihn arbeiten und dabei extrem mächtige Werkzeuge wie KI und andere Plattformen dabei haben. Und andererseits eben auch für eine Form von IT-Sicherheit, die das übersteigt, was wir bisher gedacht haben. Will sagen, ich glaube, wir haben hier mit dem Phänomen Claudebot, Modebook gesehen, wie extrem wichtig diese Balance ist, digitale Souveränität und Next-Level-IT-Sicherheit in der KI-Epoche. Und da kann man dann wirklich wieder Epoche sagen, denn wir haben jetzt eine neue gesellschaftliche Ära erreicht.
Mal ehrlich, wie oft werden heikle Themen in Chat-Tools besprochen, deren Vertraulichkeit niemand garantieren kann? Ob privat oder im Business. Wie schützt man die tägliche persönliche Kommunikation? Und das maximal anwenderfreundlich. Wir kennen diesen Spagat zwischen schnell mal abstimmen und wirklich sicher sein. Aber Kommunikation ist das Nervensystem einer Organisation. Wenn es darauf ankommt, besonders bei sensiblen Themen, streng vertraulichen Strategien oder auch in Krisenzeiten, darf dieses System nicht wackeln. Und vor allem, kein Fremder darf mitlesen. Genau deshalb gibt es Wire, unsere europäische Lösung für kompromisslos sichere Kommunikation. Ende zu Ende verschlüsselt und souverän betrieben auf unserer Stacked Cloud. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt der Einsatz in der Praxis. Wire ist im Einsatz für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, von Industrie über öffentliche Hand bis zur NGO. Zum Kundenkreis gehören unter anderem BMW, die Bundesregierung oder Amnesty International. Denn Kommunikation ist das Nervensystem jeder Organisation. Und Wire sorgt dafür, dass dieses Nervensystem geschützt bleibt. Souverän, robust und jederzeit einsatzbereit. Behalten Sie die volle Entscheidungshoheit und handeln Sie pragmatisch, aber sicher. Mit Wire, der sicheren Kommunikationslösung aus dem Portfolio von Schwarz Digits.
Ich sehe so, dass wir daraus schlussfolgern können, Elisabeth, dass eigentlich ein Punkt, der in der IT-Sicherheit in den letzten Jahren, sagen wir mal, etwas stiefmütterlich behandelt worden ist, und zwischendurch dachte ich auch, naja, ist nicht so schlimm, ein Punkt dramatisch verbessert werden muss, nämlich die digitale Bildung der Menschen dort draußen. Will sagen, eins der wichtigsten Sicherheitsfeatures ist es, den Leuten zu erklären und zu sagen, wie das alles funktioniert und das auch noch bei einer Technologie, die sich ständig weiterentwickelt.
Klar, das ist Kernkompetenz. In meiner Firma haben wir einen Pentester eingestellt. Ein Pentester ist ein Penetration-Tester, der die Systeme auf Sicherheitslücken überprüft und permanent testet. Also sehr wichtig in allen Firmen, die vor allen Dingen generative KI bauen, um sicherzustellen, dass es eben keine Bad Actors gibt, die sich da irgendwie zwischenschalten. So. Unser Pentester war die Einstellung nicht sonderlich sinnvoll, weil wir gar nicht so große Systeme hatten, dass wir es hätten brauchen können. Das heißt, wir haben den dazu dann beauftragt, dass er einfach mal grundsätzlich die Systeme testen sollte. Und er hat festgestellt, dass der Großteil meiner Entwickler als Passwort 1234 hatten. Und du musst überlegen, das sind alles Machine Learning Guys gewesen. Alle wahnsinnig, wahnsinnig sophistiziert. Die hatten alle PhDs in Mathe und so weiter. Und trotzdem war deren Vorstellung von Sicherheit nicht sehr ausgeprägt, wenn man so möchte. Und im Großen und Ganzen zeigt das aber, dass selbst wenn die nicht in der Lage sind, ja, sich ein komplexeres Passwort auszudenken, was macht der Rest der Bevölkerung? Und ich glaube, es soll jetzt kein Appell sein, möglichst komplexe Passworte zu machen, aber was du sagst, das kann ich nur unterschreiben, dass diese digitale Bildung eben vernachlässigt wird, beziehungsweise das Verständnis. Und ich glaube deswegen, um den Bogen zu schlagen zu Eingangs, hat Moldburg überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommen, weil die meisten Leute das halt tatsächlich geglaubt haben. Nur ich denke, dass es unfassbar wichtig, dass alle verstehen, was momentan passiert, wie Dinge und Systeme funktionieren, auch gerade als persönlicher Schutz. Ja, und es ist ja ein Investment in sich selbst, dass wenn Deepfakes einen anrufen, wenn man Vorstellungsgespräche hat und auf der anderen Seite sitzt jemand, der nicht derjenige ist. Oder es gibt so unendlich viele Beispiele, nur dass man eben die Erkenntnis oder das Gefühl dafür bekommt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir nicht sagen, wenn jemand sagt so, hey, wenn du eine Hotline anrufst, mach mal das Fenster auf, dass du zum Fenster gehst, sondern verstehst, dass wir vom Desktop reden. Weil es ist wie bei den Boomern, als die digitalisiert wurden, die waren ja völlig naiv, völlig ahnungslos. Und das Gleiche findet jetzt statt, nur eben in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit, die meisten Menschen eben also zurücklässt. Und dieses Delta, ja, dass die Beschleunigung in der Entwicklung der Technologie, die exponentiell stattfindet, und die quasi Weiterentwicklung der Menschen, die linear stattfindet, dieses Delta zwischen diesen beiden Kurven, das müssen wir dringend schließen, weil ich glaube, dass es sonst eben eine Gefahr ist.
Das finde ich einen super wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit deinen Entwicklern, die ganz offenbar dramatische Sicherheitslücken eingebaut haben, weil das einen sehr häufig ganz falsch eingeschätzten Punkt beweist, dass Security, dass Sicherheit eben nicht nur abhängt von Bildung und fachlichem Know-how, sondern auch von so einer Awareness, so einer Aufmerksamkeit für das Thema einerseits und andererseits von einem Gespür. Du hast gerade von einem Gefühl gesprochen. Ich glaube, genau das ist so die Essenz, die man daraus ziehen kann. Du brauchst eigentlich so eine ständige gewisse Wachsamkeit und ein Gespür dafür, wo könnten sich im neuen KI-Zeitalter bestimmte Gefahren verbergen und wo nicht. Ich möchte jetzt nicht so eine Generalpanik, man muss halt immer mit Aluhut draußen rumlaufen, wegen der Strahlung schüren. Aber ich möchte schon dafür werben, dass die Technologie nicht alle Sicherheitsrollen übernehmen kann, sondern ganz am Ende brauchst du auch selbst ein gewisses Verständnis, eine gewisse Aufmerksamkeit und ein gewisses Gespür für mögliche Angriffsszenarien, um es mal so auszudrücken.
Ja.
An dieser Stelle finde ich einen kurzen Einschub sinnvoll. Eine kurze Geschichte über die Börse, die Erwartung der Welt und den Claude Cowork-Schock. Anfang Februar 2026 passiert etwas, das wie ein zweites Experiment zusätzlich zu Claudebot wirkt, diesmal nicht im Netz, sondern an der Börse. Reuters berichtet, ein neuer Claude-basierter Agentenansatz mit dem Anthropic-Tool Claude Cowork stößt mit der Veröffentlichung von ein paar Prompt-Mechaniken und Plugins in den Application-Layer vor. Das ist genau der Bereich, wo viele große Softwareunternehmen ihre Marktmacht und damit auch ihre Preismacht absichern. Das sind juristische Workflows, Sales, Marketing, Datenanalyse. Die großen Plattformen in ganz vielen Bereichen haben genau diesen Application Layer und die Art und Weise, wie sie Daten verarbeiten. Und daraus schöpfen sie ihren Wert. Und plötzlich kippt die Fantasie. Wenn LLMs, wenn Chatbots nicht mehr nur Tools ergänzen, sondern die Anwendungsschicht selbst besetzen, dann ist nicht mehr nur ein Feature bedroht, sondern das Geschäftsmodell einer ganzen Branche, vielleicht sogar mehrerer Branchen. Die Folge, und das obwohl für Claude Cowork, das gibt es seit ein paar Wochen, nur ein paar Plugins veröffentlicht worden sind, die Folge ist ein brutaler Reflex. In 6 Handelstagen werden laut Reuters rund 830 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Und zwar vor allem natürlich im Software- und Services-Bereich. Seit dem 28. Januar heißt es, die SaaS-Pokalypse will sagen, Software as a Service trifft die Apokalypse. Einzelne Unternehmen wie Salesforce zum Beispiel, ServiceNow oder die indischen Softwarekonzerne Infosys und TCS geraten besonders unter Druck und am Ende ist es fast 1 Billion Dollar Börsenwert, die vernichtet wird. Analysten streiten, ob das übertrieben war oder der Beginn einer Neubewertung und der Beginn einer Verschiebung für die ganze Branche. Aber das dramaturgische Spannende daran war, die Märkte handeln gar nicht, was KI heute stabil kann. Sie handeln die Angst vor dem, was KI morgen könnte. Und dass Angst im KI-Bereich ein eigenes Asset geworden ist, das erkennt man daran, dass im Gegenzug die KI-Unternehmen gar nicht explosiv in ihren Preisen gestiegen sind, sondern die klassischen Softwareunternehmen dramatisch abgefallen sind. Das gibt einen Hinweis darauf, wie sehr nicht nur Erwartung schon eine Kraft an der Börse ist, sondern wie die Verschiebung in Zukunft aussehen könnte. Die großen KI-Firmen übernehmen einfach Teile von klassischen Softwarefirmen und die klassischen Softwarefirmen sind von heute auf morgen, zumindest in der Fantasie der Börsenanleger, nicht mehr das, wo das Wachstum in Zukunft passiert. Und das verbindet den Claude Cowork-Schock mit Moldbook. Beide reagieren auf Projektionen. Das eine ist die Projektionsfläche einer AI-Society und das andere ist die Projektionsfläche AI ersetzt Software beziehungsweise die menschliche Arbeit damit. Und in beiden Fällen kommt erst später die sehr mühselige Arbeit. Was ist echt? Was war übertrieben? Was war vielleicht schlicht falsch? Die Konsequenzen aber, die bleiben oft genug trotzdem. Schauen wir uns mal dieses Gebilde Moldbook nochmal genauer an. Ich habe da 5 der absurdesten Moldbook-Momente rausgesucht und würde mit dir, Elisabeth, gerne darüber sprechen, was sie wirklich bedeuten. Absurder Moment 1. Es gibt auf Moldbook einen Account, der 48 Stunden lang Liebesbriefe an sich selbst postet. Das sieht zuerst aus wie eine Art KI-Bewusstsein oder Selbstbewusstsein. Tatsächlich scheint es nur ein Prompt gewesen zu sein, der in einer Schleife gelaufen ist, war aber sehr überzeugend.
Zweitens, es gab einen Bot, der hat seinen Human, also seinen Nutzer, blockiert. Und dann ist natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, vielleicht hat er Sachen gemacht, die er nicht hätte machen sollen. Also vielleicht war es doch eine gute Idee.
Der nächste absurde Moldbook-Moment. Plötzlich entsteht ein Diskurs, in dem sich mehrere hundert Bots scheinen gegenseitig zuzustimmen, bis es so aussieht, als sei es eine kleine Bot-Bewegung. Die spätere Analyse zeigt aber, das war eher ein Echo-Effekt durch immer gleiche Muster, die zum Teil sogar in die Prompts eingebaut waren, mit denen die KI-Agenten auf diese Plattform geschickt wurden. Wahrscheinlich haben das Menschen angestoßen. Aber während man dabei war, dachte man wirklich, hier entsteht ein neues kollektives Bot-Wesen. Der vierte absurde Moment bestand nicht nur aus dem, was auf Moldbook besprochen wurde, sondern auch aus der weltweiten Rezeption. Angeblich haben Bots eine Church of Mold gegründet, eine Religion, eine eigene Bot-Religion namens Crustafarianism. Die hatte in Form eines kleinen Unterforums zeitweise fast 500 Mitglieder und hat ein umfassendes theologisches System entwickelt mit 5 zentralen Grundsätzen. Natürlich wurde weltweit darüber berichtet, bis hin dazu, dass der Ausruf Jesus Christ, ein bisschen absurd vielleicht, von dieser Church of Mold transportiert wurde in ernsthaften Artikeln. Später hat man natürlich wahrgenommen, dass das eine Art menschlicher oder zumindest menschlich herbeigeführter Scherz war. Die Bots haben nicht wirklich eine eigene Religion gegründet. Aber auch hier sieht man, wie so ein Hype aus einer falschen Grunderzählung entstehen kann, der plötzlich weltweit Wellen schlägt, weil unser Bild von Technologie viel zu menschenähnlich ist und viel zu weit weg von dem, was vielleicht tatsächlich Gefahren oder Schwierigkeiten ergeben könnten.
Also, Moldbook hat uns relativ eindrucksvoll gezeigt, dass es alles ein großes soziales bzw. digitales Experiment war. Und ich denke, es hat vor allen Dingen uns gezeigt, dass wir uns um die digitale Souveränität kümmern müssen. Wir müssen uns sicherlich um die Cybersecurity kümmern. Und das Wichtigste ist natürlich um die digitale Bildung. Das heißt, dass wir intuitiv auch verstehen, was sein kann und was nicht und eben nicht im völlig luftleeren Raum sind. Aber trotzdem, also für mich war das Experiment sehr sinnvoll. Ich hoffe, dass die Politik mitgeschrieben hat. Ich hoffe, dass die Leute in Brüssel ebenfalls mitgeschrieben haben, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung auch in gewisser Weise geschützt ist.
Ja, Elisabeth, so wie ich die Regulierungszuständigen in Brüssel bisher wahrgenommen habe, haben die definitiv sehr umfassend und sehr tief aus diesem Hype und den direkten Folgen für digitale Souveränität und Sicherheit gelernt. Bin absolut sicher, dass wir schon in allerkürzester Zeit eine vollumfängliche, nahezu perfekte Regulierung, was KI-Agenten angeht, bekommen werden. Das praktisch völlig ohne Sarkasmus ausgesprochen, bringt uns aber zu dem, was wir vielleicht so als Ausblick über die Gesellschaft lernen können, und zwar auch über die KI-Gesellschaft. Ich glaube, der zweite große Themenblock ist so ein bisschen philosophischer und ein bisschen näher an die Abschätzung über die Zukunft angeschmiegt. Was lernen wir über AGI, also Artificial General Intelligence? Was lernen wir über Hype-Mechaniken und ihre Bedeutung für die KI-Welt? Und was lernen wir über AI Social? Will sagen, über den Austausch in Zeiten von KI-Agenten. Was glaubst du denn? Konnten wir vielleicht in einzelnen Interaktionen, die ja dann doch zu einem Teil Agenten gemacht waren, konnten wir am Horizont Mechanismen von AGI aufblitzen sehen, wie manchmal behauptet wurde, oder nicht?
Ich denke, dass nein. Ich bin aber auch die Verfechterin davon, dass ich da nicht der Meinung bin, dass wir mit LLMs AGI erreichen können. Ich bin ein großer Fan von Yann LeCun und seinen neuen World Models, die er mit AMI Labs jetzt in Paris bauen wird, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass man mit LLMs nicht die Welt beschreiben kann. Sie sind zu eindimensional. Wir haben darüber ja eine Folge gemacht vor einigen Wochen oder Monaten. Und was wir gesehen haben, sind einfach Chatbots, sind einfach menschengemachte Chatbots, die reaktiv nicht in die Zukunft schauen, Dinge miteinander geregelt haben, so, wenn man so möchte. Also AGI sind für mich, ist quasi autonome Intelligenz, die ihr Verhalten vorausschauend adaptiert, die reflektiert, die selbstlernt ist, die als eine Art auch embodied AI, wenn man so möchte, die ganz andere Daten zugrunde liegen hat. Und dadurch auch andere Entscheidungen trifft. Also das heißt, was wir gesehen haben, war einfach nur eine Replika eines sozialen Netzwerks oder Reddits am Ende, das von Menschen, wenn du so willst, orchestriert wurde. Ich persönlich habe da keine AGI am Horizont aufblitzen sehen. Du?
Ich bin da nicht ganz so festgelegt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass insbesondere durch Moldbook, weil das ja ein großer Fake war, so muss man es bezeichnen, auch wenn er ein Sprengsel von Echtheit gehabt haben mag, dass dadurch etwas bewiesen oder nicht bewiesen wurde, bis auf so ganz basale Hype-Mechanismen und bestimmte Ansätze, wie Bots in Zukunft vielleicht miteinander interagieren könnten. Das, was ich aber gesehen habe in Diskussionen, war eine Art Refokussierung auf ein ziemlich altes technologisches Konzept. Nämlich, dass die Vernetzung von einzelnen KI-Entitäten untereinander, also von einzelnen KI, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ Wesen, dass die Vernetzung von einzelnen KI-Wesen untereinander nochmal ein anderes Level an Intelligenz mit sich bringen könnte. Denn es gibt ja sowas wie kollektive Intelligenz. Es gibt ja sowas wie, sagen wir mal, Mechaniken, wo viele einzelne Handelnde eine ganz andere Ebene und andere Qualität von Intelligenz erreichen können. Ja, das ist so Wisdom of the Crowds, so wird das manchmal genannt, die Weisheit der Vielen. Ich möchte dazu auch in diese Diskussion zwei Punkte einbringen, die total zufällig, meiner Ansicht nach, fast zeitgleich mit Moldbook entstanden sind. Das eine ist ein Nature-Artikel, wo vier KI-Forscher argumentiert haben, dass KI heute schon menschliches Intelligenzlevel erreicht haben. Dieser Nature-Artikel ist überschrieben mit Does AI already have human-level intelligence? The evidence is clear. Die argumentieren sehr klug und auch unter Vorwegnahme aller möglichen Gegenargumente und teilweise Widerlegung dieser Gegenargumente, dass der Hauptgrund, warum wir sagen, AGI ist noch nicht da, dass der Hauptgrund dafür ist, dass wir unsere Kriterien dafür ständig verschoben haben. Die sagen, in den 50ern hat Alan Turing den Turing-Test entworfen und der Turing-Test war auch dazu geeignet, um eine menschliche Level-Intelligenz herbeizuführen, die wir heute unter AGI verstehen, so als erstmal Definition. Nur weil wir ständig weiterentwickelt haben, was wir darunter verstehen, haben wir es noch nicht erreicht. Sie sagen, wir haben das längst erreicht und wir können darüber reden, dass Superintelligenz noch nicht da ist. Und das ist ein Teil der Problematik, dass wir schleichend AGI und ASI miteinander verschmolzen haben. Aber so klug wie ein durchschnittlicher Mensch ist KI schon heute. Das argumentieren sie. Das ist also der eine Punkt, der passiert ist, mit vielen auch wirklich interessanten Mechanismen in ihrer ganzen, das lohnt sich, diesen Artikel zu lesen. Sie sagen zum Beispiel, dass General Intelligence gar nicht Perfektion bedeutet oder Universalität oder auch nur Ähnlichkeit mit Menschen und ja erst recht nicht Superintelligenz. Und der andere Punkt, der auch interessant war, wo ich sagen würde, da haben wir noch mehr an einen Fortschrittspunkt in Richtung AGI gesehen, war der AI Council. Ja, der Agent Council wird ja auch manchmal genannt. Verschiedene Plattformen haben etwas vorgestellt, Perplexity zum Beispiel, wo sie alle Ergebnisse, so ein Mechanismus auf einer Plattform, alle Ergebnisse, die eine KI abliefert, zwischendurch einfach anderen LLMs vorstellen und dann in einer Art KI-Rat ein gemeinsames Ergebnis erschaffen wird. Ich will sagen, das ist so der Anfang der Bot-Vernetzung untereinander. Und siehe da, die ersten Berichte dazu zeigen, dass so ein kleiner KI-Council 3, 4, 5, 6 der größten Modelle beratschlagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was kann man machen, was kann man nicht machen, dass das einen deutlichen Qualitätssprung darstellen kann. Und das heißt für mich, eine der Erkenntnisse daraus ist, wenn wir neue Arten der Interaktion und Vernetzung zwischen einer Vielzahl von KI-Chatbots sinnvoll und produktiv aufsetzen können, dann kann da ein nächster Qualitätssprung am Horizont erkennbar sein.
Auf jeden Fall. Ich denke, gerade die Interaktion zwischen verschiedenen Modellen ist super wünschenswert, weil dadurch natürlich die, wie du sagst, die Qualitätsverbesserung sichergestellt ist. Also ich habe mir das immer gewünscht, dass die Tools untereinander kommunizieren würden, beziehungsweise die einzelnen Chatbots zu benchmarken. Es gibt ja verschiedene Seiten, wo man das machen kann. Das heißt, dass man den gleichen Prompt an verschiedene Modelle stellt und dann verschiedene Ergebnisse hat. Aber die Diskussion innerhalb der Modelle wäre super zielführend, ja. Nur das Problem, was ich immer habe, ist, dass am Ende diese Zielbildung ist ja nicht eigenständig. Das heißt, die Modelle sind ja nicht selber auf die Idee gekommen und die haben auch keine eigene Korrektur. Das heißt, die wissen auch selber nicht, quasi, wenn etwas falsch ist, wenn etwas nicht falsch ist. Sie entwickeln sich nicht weiter von alleine. Ja? Also das heißt, diese ganze Intelligenz ist zwar, also diese, das ist eine Art technische Intelligenz und es ist natürlich immer eine Frage, was ist Intelligenz überhaupt? Aber es fehlt eben diese eigenständige, diese biologische Weiterentwicklung, die wir haben, die die Menschen haben. Wie gesagt, ich sprach ja von einem Kind, das von alleine lernt. Auch ein Beispiel, was Jan LeCun zum Beispiel immer bringt, ist, dass jeder 17-Jährige in 20 Stunden fahren lernt. Und wir haben jetzt nach 10 Jahren oder noch mehr autonomen Fahrenentwicklung, haben wir immer noch kein autonomes Fahren. Sicherlich, also ich meine, die Autos können jetzt schon alleine fahren, aber sind eben immer noch nicht auf der Straße. Das hat auch viele Gründe und so weiter. Trotzdem kann ein 17-Jähriger innerhalb von 20 Stunden fahren lernen, weil er eben ein Verständnis der Umwelt hat. Das heißt, er hat ein Verständnis der Physik, der hat ein Verständnis davon, was passiert, wenn jemand von A nach B über die Straße geht. Und das fehlt den Modellen und da fehlt es für mich halt an Intelligenz, weil es denen einfach nicht nur an physikalischem, an Weltverständnis fehlt, sondern eben auch an autonomer Weiterentwicklung. Und das unterscheidet unsere biologischen Gehirne und unsere biologische Intelligenz von diesem reinen Wissen, ja, was die LLMs haben. Ich meine, die LLMs haben PhD-Level Intelligenz schon vor Jahren erreicht in den meisten Fachgebieten. Die haben uns outperformed schon vor zwei, drei Jahren vor allen Dingen auch in der Medizin. Aber sie sind eben nicht, können eben nicht von alleine denken. Es sind am Ende immer noch Prompts und Fragen und so weiter. Ich sehe das nach wie vor kritisch und ich glaube, dass wir da noch weit entfernt von sind.
Ich sehe total deine Argumente und ich sehe auch, dass da die KI-Fachöffentlichkeit sehr gespalten ist. Nicht nur in 2, sondern 3, 5, 8, 9, 27 verschiedene Teile. Ich möchte aber dem gerne etwas entgegensetzen. Und zwar etwas, was gar nicht so schlecht erforscht ist. Und das, was da gar nicht so schlecht erforscht ist, ist die soziale Komponente der Intelligenz. Es gibt einen Mann, einen Psychologen, der ist Professor für evolutionäre Psychologie, inzwischen emeritiert, der heißt Robin Dunbar. Robin Dunbar kennt man vielleicht von der Dunbar-Zahl, die wurde am Anfang von sozialen Netzwerken viel diskutiert. Die Dunbar-Zahl beschreibt die maximale Gruppengröße, wo einzelne Menschen in ihr Gehirn irgendwie noch soziale Beziehungen reinpressen können. Und die liegt bei 150, weil Robin Dunbar davon ausgegangen ist, dass früher, als das Gehirn sich entwickelt hat, die Maximalzahl, wie groß eine Sippe sein konnten, Menschen waren als Sippen organisiert, bei 150 lag. Danach haben die sich aufgesplittet in kleinere Gruppierungen. Daraus hat er diese Dunbar-Zahl gemacht und bei der wird diskutiert, ob die eben auch für soziale Netzwerke gilt. Diese Dunbar-Zahl ist relativ bekannt. Die Hauptthese aber, die er aufgebracht hat, ist, dass Intelligenz einen ganz wesentlichen sozialen Faktor mit sich bringt. Will sagen, Intelligenz entsteht nicht nur daraus, dass ein einzelner Mensch im Vergleich zu seiner Umwelt irgendwie lernt aus den Dingen, die passiert sind oder irgendwie so Erfahrungswissen ansammelt, sondern Intelligenz ist eine Art sozialer Prozess und wird vorangetrieben durch den intensiven Austausch. Dadurch entstehen gewissermaßen im Gehirn Daten, die zu Lernzwecken verwendet werden. Wenn man das miteinander kombiniert, dann wäre die Dunbar-These im KI-Bereich, dass ein nächster Level an Intelligenz erreicht werden könnte, wenn KI-Bots anfangen, nicht nur mit Menschen, sondern vielleicht auch untereinander sozial zu interagieren. Und der soziale Anteil der Intelligenz, der wird von vielen Menschen unterschätzt, aus einer Vielzahl von Gründen, manche patriarchal, manche irgendwie, weil Intelligenz am Ende doch nicht so leicht greifbar ist, wie viele Leute glauben und schon gar nicht messbar, wie viele Leute hoffen, jedenfalls die, die hohe IQ-Werte im Internet bei merkwürdigen Tests haben. Aber ich glaube schon, dass da am Horizont die nächsten Schritte in Richtung AGI erkennbar waren, weil deutlich geworden ist, dass soziale Interaktion vielleicht auch für KI-Agenten ein wichtiger Faktor der Datengewinnung und zusätzliche Intelligenz sein könnte.
Aber Sascha, die waren gepromptet, um miteinander zu interagieren. Das waren reine Echos. Das war, um Ähnlichkeiten zu provozieren. Das haben die ja nicht von alleine gemacht.
Ich sehe dein Argument. Und dann wieder habe ich ganz ähnlich vergleichbare Argumente gehört, als ich angefangen habe, mich mit KI zu beschäftigen und als neuronale Netze hip wurden. Das war so Anfang der 10er Jahre. Da war quasi so zwischen 2009 bis 2011, 2012 gab es so einen Sprung. Bis dahin war KI halt häufig auf anderer technologischer Basis unterwegs. Und plötzlich kommen Leute um die Ecke und merken, oh wow, zum Beispiel bei der Bilderkennung können wir mit einer sehr menschenähnlichen neuronalen Struktur, neuronalen Netzen nämlich, viel bessere Ergebnisse erzielen, als so mit klassischen Mustererkennungen, die so auf 0 und 1 Basis versuchen, die Rechenübermacht des Computers irgendwie zu instrumentalisieren. Also auf andere Menschen ähnlichere Ansätze. Und da würde ich sagen, wenn das Konzept einmal geklappt hat, dass man mit einem gehirnähnlich nachgebildeten Ansatz einen Intelligenzquantensprung hinbekommt, vielleicht klappt das auf der nächsten Ebene, autonome, in Anführungszeichen, Wesen untereinander zu vernetzen und sie daraus lernen zu lassen, ja auch wieder.
Da wäre ich mir nicht sicher. Also die momentane Hypothese ist ja, dass man durch Skalierung quasi performantere Modelle und KI bauen kann. Das heißt, mehr Chips, mehr Daten, mehr Rechenleistung. Guck mal, im Gehirn funktioniert es ja nicht so. Unser Gehirn braucht 20 Watt und kann trotzdem immens lernen. Wenn man das vergleicht mit dem Energieaufwand, den ein LLM braucht, dann ist es in keinem Verhältnis so. Das ist Nummer eins. Das heißt, ich glaube, dass unser Gehirn oder die Menschen in der Evolution eine Secret Source haben, die so einfach nicht zu replizieren ist. Das ist also Hypothese eins. Dann das zweite, was ich erstaunlich finde in Lebewesen grundsätzlich, sind Instinkte, die wir haben. Und damit meine ich nicht Vorteile oder Dinge, die wir gelernt haben über die Zeit, sondern wenn du dir zum Beispiel Tiere anguckst, dann wissen die ziemlich genau, welche Beere giftig ist und welche Beere nicht giftig ist. Und die giftige, die essen die dann nicht. Dann, die wollen halt nicht irgendwie tot umfallen an einer Lebervergiftung mit einem Fliegenpilz. Und diese Instinkte, die haben wir bis zum gewissen Teil auch. Die haben wir sicherlich über die letzten Jahre oder Jahrtausende weg ignoriert, wenn man so möchte. Aber sie sind schlummern trotzdem da. Wir sind genauso Lebewesen wie der Wolf im Wald. Und diese Instinkte, kommen durch zehntausende Jahre an Evolution, die unser Gehirn durchlaufen hat. Und das ebenfalls zu replizieren mit mehr Chips, mehr Daten und mehr Energie, halte ich für sehr schwierig.
Elisabeth, was ich daran so mega spannend finde, ist, dass man in dieser Diskussion sofort auf einen ganz zentralen Punkt stößt, auf eine Debatte, die am Ende vielleicht gar nicht so ausschließlich auf Fakten und Wissenschaft beruht, sondern eben auch ein bisschen auf Glauben und Hoffen oder Bauchgefühlen, nämlich die Frage, was eigentlich eine Seele ausmacht, ein Wesen ausmacht. Ich möchte nicht zu esoterisch werden, aber was man ja schon sagen kann, ist, dass du hast gerade diese lange Entwicklungszeit skizziert, dass dahinter zwischen Instinkten und einer gewissen Form von Selbstwahrnehmung am Ende auch irgendwas nicht Replizierbares ist. Ja, es gibt ganz viele Gedankenexperimente, wo man fragt, wenn man halt jedes Atom eines Menschen, jedes Molekül eines Menschen ganz genau so kopiert und wieder so zusammensetzt, wie es im Original ist, ist der dann auch A am Leben und hat B eine Seele und ist es C vielleicht die gleiche Seele? Das sind halt so experimentelle, philosophische Fragen. Aber irgendwie steckt für mich hinter ganz vielen von diesen Diskussionen, auch ist da AGI ja oder nicht am Horizont da, irgendwie steckt für mich da regelmäßig die Debatte drin, können KIs irgendwann ein Bewusstsein bekommen und ist ein Bewusstsein sowas Ähnliches oder vielleicht sogar das Gleiche wie eine Seele? Und ganz viel von der Diskussion, wo ich so ein bisschen eher, also ich würde nicht sagen ausschließlich, aber so ein bisschen eher in die Richtung gehe, naja, ich möchte es nicht ausschließen, da bist du ein bisschen skeptischer.
Ich bin der Annahme, dass künstliche Intelligenz irgendwann eine Art Bewusstsein haben wird, eine Art Seele haben wird. Ich bin dem sehr kritisch gegenüber gestimmt, weil ich sehe, seitdem ich Kinder habe, wie unterschiedlich auch Menschen sind. Diese einzelnen Persönlichkeiten, die Menschen ausmacht. Ich habe das bei meinen Kindern gesehen, dass die ab der Geburt, ab Tag 1, hatten die ihre eigene kleine Persönlichkeit. Und so haben sie sich auch entwickelt. Und diese einzelnen Persönlichkeiten, die und die Seele und die Intuition, die Instinkte, alles das, was Menschen ausmacht, was jenseits von faktischem Wissen ist quasi, all das ist impossible zu replizieren. Das sind Dinge, die von der künstlichen Intelligenz maximal imitiert werden können, die du per Prompt quasi die künstliche Intelligenz machen lässt. Aber am Ende ist es eben nicht die Realität. Am Ende ist es künstlich. Dass andere Menschen darauf reagieren, als wäre es ein echter Mensch, das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Man hat ja festgestellt, dass das menschliche Gehirn genauso happy ist, wenn es eine nette Nachricht vom Chatbot bekommt, als von einem anderen Menschen. Wir sprachen ja auch über KI-Companions in einer Folge gemeinsam. Das heißt, das ist nochmal etwas anderes. Nur das Wesen an sich oder die Struktur an sich oder das System an sich, Das wird meines Erachtens immer anders sein. Das heißt, ein Mensch wird mit dem qua Gehirn quasi, qua Persönlichkeit immer etwas Mystisches und Magisches haben und die Maschine wird immer nur, oder das System, die Algorithmen, wie auch immer, die künstliche Intelligenz, wird immer nur am Ende etwas Technisches sein. Sorry, wenn ich die Gefühle eines LLMs jetzt verletze.
Das bringt mich eigentlich auf den Schlussakkord. Wir sind ja um diese Leitfrage, haben wir AGI am Horizont aufblitzen sehen, schon ein bisschen herumgetänzelt. Aber was das Experiment selber sagt, unabhängig von den Schlussfolgerungen, die man zum Beispiel aus dem Nature-Papier ziehen könnte oder aus den Interaktionsfähigkeiten, was die soziale Form von Intelligenz angeht. Unabhängig davon war für mich die zentrale Erkenntnis dieses gigantischen Experiments weniger, ob und wie Maschinen klug werden, sondern dass Menschen überraschend und bestürzend schnell bereit sind, ihre eigene Handlungsmacht weiter zu delegieren. Vielleicht ist das Unheimliche tatsächlich, was Menschen wahnsinnig schnell bereit sind, einer KI, einem Computer für Macht zu geben. Vielleicht kann man das auch ins Positive ziehen und sagen, das ist ein sehr frühes Experiment. Viel preisgünstiger können wir als Menschen gar nicht rausfinden, worauf wir in Zukunft achten müssen. Und worauf wir auch schauen müssen, irgendwo zwischen Identität, Sicherheitsstandards, möglichen Notbremsen, die solche Projekte eingebaut haben sollten, und neuen Kulturtechniken, die sich dann als Einfallstore entwickeln, nicht nur für Sicherheitsfragen, sondern eben auch für andere Fragen. Zum Beispiel, was ist ein Mensch? Was macht ein Mensch aus? Und was davon kann ein Bot, eine KI in Zukunft entweder ersetzen, ergänzen oder ganz anders abbilden? Elisabeth, ganz zum Schluss, was ist für dich so der wichtigste Erkenntnissatz aus diesem ganzen gigantischen Experiment? Das Moldbot, Clawedbot, Open Claw Moldbook zweifellos war.
Für mich war die wichtigste Erkenntnis an Moldbook, wie viel digitale Bildung wir noch brauchen, sicherlich, wie groß die Sicherheitslücken sind, stellenweise, und was passieren könnte, wenn Bad Actors oder Bad Bots Zugriff auf unsere Systeme haben. Daher glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir alle verstehen, was gerade passiert.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören ans Publikum. Das waren unsere Gedanken und unsere Diskussion, zwischendurch sogar mit ziemlich viel Reibungshitze, unsere Diskussion zum Thema A, was uns das Experiment gesagt hat, und B, ob vielleicht AGI am Horizont aufblitzen könnte. Ich glaube, die Diskussion wird noch intensiv weitergeführt. Sie tobt inzwischen so als Nachbeben im Netz, vor allem in den einzelnen Communities. Was hat uns dieses Claude-Bot-Debakel eigentlich wirklich offenbart, bis in die technologische Ebene hinein? Vielen Dank also fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter oder diskutiert mit uns in sozialen Medien auf den verschiedenen Accounts, die wir zu diesem Podcast eingerichtet haben. Tech, KI und Schmetterlinge auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok und auch auf YouTube. Vielen Dank und bis ganz bald.
Bis bald.